Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias, und er offenbarte sich in folgender Weise: Simon Petrus, Thomas genannt Didymus, das ist Zwilling, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet etwas fangen. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot. Sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot. Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da ging Simon Petrus und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Evangelium Jesu Christi. Text des Evangeliums stammt aus dem sogenannten Nachtragskapitel des Johannesevangeliums, das nicht der Evangelist selbst geschrieben hat, sondern seine Jünger und Schüler. Je mehr ich über den Text, und der ist nicht so einfach zu interpretieren, schon bei den 153 Fischen gibt es eine Unmenge von Theorien, was das bedeuten soll. Je länger ich mich mit dem Text beschäftigt habe, umso mehr habe ich gefühlt, dass in dem Text irgendwie eine große Liebe herrscht. Eine Liebe, die voller Kraft ist und einen neuen Anfang ermöglicht. Der Text ist wirklich sozusagen imprägniert von Liebe. Die Jünger gehen fischen, sieben. Es ist ihr alter Beruf. Und sie fangen nichts. Und dann steht Jesus irgendwie am Ufer, aber sie wissen gar nicht, dass es Jesus ist. Für die, die glauben, dass Auferstehung so geht, dass der Auferstandene nochmal irgendwie in unserer Geschichte präsent ist, ist das jetzt nicht so schwierig, als für jemanden wie mich, der eher glaubt, dass mit dem Tod Jesu seine irdische Geschichte beendet ist und er da nicht nochmal in irgendeinem Leib wie unserem Leib, aber auch wieder ganz anders auf der Erde herumgeht. Ich weiß nicht, wie die da drauf kommen, dass da Jesus steht in dieser, was sie zu der Anschauung bringt, er ist es, aber sie erkennen ihn ja auch nicht, wie es heißt. Ob ihnen die Geschichte mit diesem ersten Fischfang einfällt, an dem Jesus sie dann berufen hat, wo sie auch nochmal ausfuhren und den auch nach erfolglos durch Fisch der Nacht er sie am Tag nochmal zum Fischen ausgeschickt hat. Ich weiß es jedenfalls nicht. Aber diese Gegenwart Jesu, von der hier die Rede ist an der Stelle, die hat einige Auswirkungen. Das eine ist, sie ermöglicht es den Jüngern, ihr Scheitern einzugestehen. Auf seine Frage, habt ihr nicht etwas zu essen, ist eigentlich die Antwort, die erwartet wird, doch, klar, hier, schau mal, da hast du was. Aber sie haben ja nichts. Und sie sind in der Lage zu sagen, nein. Sie sagen auch einfach nur nein. Das Scheitern einzugestehen, das ist nicht einfach. Es bedeutet ja ein Loslassen. Ein Loslassen von einem Streben, los auf, das vielleicht die letzte Zeit des Lebens irgendwie bestimmt hat. Das Loslassen von wünschenswerten Zielen und Zwecken, von etwas, was man gerne erreicht hätte, haben sollte, müsste, von dem in irgendeiner Weise das Leben auch abhängt, was so scheint es. Je mehr man sich mit dem Streben und dem Ziel identifiziert, die Bhagavad Gita würde sagen, anhaftet, und dann einzugestehen, ist nicht, das ist alles andere als einfach. Das ist ja wie ein kleiner Tod mitten im Leben. Und wer stirbt schon gern und ohne Kampf? Also, dass die Jünger an der Stelle ihr Scheitern eingestehen können, indem sie sagen, nein, wir haben nichts zu essen. Das ist eine erste Auswirkung dieser Präsenz, wie auch immer sie zustande gekommen ist, Jesu. Und sie hängt zusammen mit der Anrede, meine Kinder. Oh, das ist aber sehr entlastend. Scheitern, es ist ja etwas, was nicht sein soll. Und als Kinder haben wir gelernt, wer ist schon gern als Gescheiterter unter die Augen seiner Eltern getreten. Ich bestimmt nicht. Schlechte Note, oje, oje, oje. oder Hose wieder zerrissen oder irgendwie sowas, ja. Oder sonst irgendwas angestellt, Unfall verursacht, oh Gott. Da fühlt man sich nicht gut. Und dann heißt es hier, voller Liebe, meine Kinder, voll Verständnis. Das hat so was Entlastendes. Ja, da darf man seine Schwäche, darf man da wieder spüren. Und alles, was man selber durchgemacht hat in der Zeit, die halt zum Scheitern geführt hat oder deren Ende des Scheiterns ist. Meine Kinder, da bin ich angenommen, auch wenn alles zu misslingen droht. Und gleichzeitig öffnet sie das wohl wieder, gibt ihnen Hoffnung und Vertrauen. Sie fahren wieder aus, vielleicht erkennen sie ihren Auftrag auf jeden Fall nochmal neu. Es ist ja, sie fischen halt wieder, was immer das heißen mag, aber sie fischen wieder. Also die Handlung ist die gleiche, aber sie können sie neu machen. Sie schmeißen jetzt das Netz auf der rechten Seite aus. Das ist die Glücksseite. Beim Endgericht werden die Gerechten rechts stehen und die anderen links. Also sie können weitermachen sozusagen, aber in einer ganz anderen inneren Haltung, gelöst, vertrauensvoll, hoffnungsvoll. Ihr Leben sozusagen hängt nicht am Erfolg, sondern sie haben die Bejahung schon erfahren, die in diesem meine Kinder liegt. Ja, und dann stellt sich sowas wie eine Fülle ein, die 153 Fische, wie sich dann rausstellt. Da gibt es nach meinem Empfinden aber gut abenteuerliche Konstruktion. 153 ist, wenn man die Zahlen 1 bis 17 zusammenzählt. Und 17 wiederum ist, wie ihr leicht versteht, die Summe von 10 und 7. Und 10 ist die Zahl der menschlichen Vollkommenheit oder Fülle und 7 die der göttlichen. Also was die da erleben, ist dann eine menschliche ineinander mit einer göttlichen Fülle. Fülle im Nichts. Und daran, an dieser Fülle im Nichts, an menschlicher plus ineinander mit göttlicher Vollkommenheit, erkennt Johannes, das ist Jesus. Dann geschieht eine weitere Geschichte der Liebe, Petrus. Petrus fischt nackt, wahrscheinlich fischen alle nackt, weil es so anstrengend ist. Aber seit seinem Verrat am Kohlenfeuer im Hof des hohen Priesters ist er wohl nackt. Alle haben gesehen oder irgendwie dann mitgekriegt, was Petrus gemacht hat. Die anderen sind ja wenigstens nur abgehauen. Aber Petrus hat ihn auch noch verleugnet am Kohlenfeuer. Da war er nackt, hat nichts mehr gehabt. Aber das ist nicht das Ende, offensichtlich. seiner Beziehung mit Jesus und seiner Sehnsucht. Jesus steht wieder da, ist bereit zu neuer Begegnung. Und da kann Petrus sich wieder anziehen, sozusagen ein neues Gewand, auch wenn es das alte ist. Aber er kann sich wieder bekleiden. Er ist wieder jemand. Er gewinnt sein Gesicht zurück, eine Perspektive zurück. Und dann ist da dieses Kohlenfeuer. Dasselbe Wort hier wie für das Feuer im Hof des hohen Priesters. Und dieses Kohlenfeuer, auf dem liegen plötzlich Brot und Fisch. Sie sind anscheinend vom Himmel gefallen. Und die Jünger dürfen ihren Fisch dazulegen. Ihr Fisch, der steht für ihre Mühe, für ihren Misserfolg, für ihr Hadern, für ihr Kämpfen. Auch für die neue Ausfahrt in der neuen Haltung, für ihr ganzes Leben, wenn man so will. Und das dürfen sie in dieses vom Himmel gegebene Zeichen dazu tun. So wie wir bei der Gabenbereitung auch unser Leben zu den Gaben dazulegen dürfen. In der Hoffnung und im Vertrauen auf seine Verwandlung. Ja, und er bricht es und gibt es ihnen. Da ist das Brotbrechen, ist das für Tod und Auferstehung Jesu steht, ist das Zeichen, an der die Präsenz Jesu im Leben erkannt wird. Oder nee, anders gesagt, es ist das Zeichen, in dem sozusagen abgespeichert ist, dass in unserem Tod wir dem Auferstandenen begegnen und selber zum Leben kommen, zu auferstandenem neuen Leben. Damit es uns ermutigt, unser Scheitern, die Tode in unserem Leben zuzulassen. Ich glaube, dass das die Aufgabe immer wieder ist.